RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 19. Februar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das Terrorismusgesetz muss demnächst überarbeitet werden. Malaysia und Indonesien arbeiten zusammen, die Grenzgebiete zu entwickeln. Palästina würdigt Jokowis Rede in den USA. Verteidigungsminister in Aceh. Tourismusminister setzt ein Ziel für den indonesischen Tourismus im Jahre 2016. FTA drängt den Export der indonesischen Textilien und Bekleidungsprodukte. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Regierung muss das Gesetz über Terrorismus demnächst überarbeiten. Die Überarbeitung wird den Tätern der Terroraktionen die Rechtssicherheit geben. Der Forscher des Forschungszentrums für die Gemeinschaft und Kultur in der Indonesischen Wissenschaftsagentur LIPI, Dr. Endang Turmudi, sagte am Donnerstag in Jakarta bei einer öffentlichen Diskussion über die Form der radikalen Bewegung in Indonesien, dass die Überarbeitung des Terrorismusgesetzes die indonesische Polizei dränge, um maximal zu arbeiten und die rechtlichen Maßnahmen gegen die Täter der Terroraktionen zu nehmen.
Undang-undang itu yang perlu kan sekarang.
Wiman Weiss, die Regierung wird das Terrorismusgesetz überarbeiten. Die Überarbeitung umfasst die Aktivitäten der Terroristengruppen im In- und Ausland. Bis jetzt bestraft nie die Regierung die Personen, die aus Syrien nach Indonesien zurückkehren. Meiner Meinung nach muss man bestraft werden, wenn er oder sie mit einer Terroristengruppe sich zusammenschließt. Endang Turmudi erklärte weiter, es sei sehr zu hoffen, die Regierung könne mit dem überarbeiteten Terrorismusgesetz die Rückkehr von den indonesischen Staatsangehörigen verbieten, die ins Ausland verreisen, um mit den Terroristengruppen sich zusammenzuschließen. Ihre Rückkehr wird die Sicherheit des indonesischen Volkes gefährden. Der indonesische Minister für die Entwicklung der Dörfer und der abgelegenen Gebieten und die Übersiedlung Marwan Jafar empfing am Donnerstag in Jakarta den malaysischen Botschafter in Indonesien, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hasim. Bei dem Treffen lud Malaysia-Indonesien ein, zusammenzuarbeiten, um die Grenzgebiete zu entwickeln. Einer der Zusammenarbeitspunkte ist die Übersiedlung in den Grenzgebieten. Außerdem werden die Regierungen beider Länder die Einwohner und die Übersiedler in den Grenzgebieten trainieren, um die Ölpalmenplantagen zu bewirtschaften. Minister Marwan zufolge werde die Zusammenarbeit beider Länder auf die Landwirtschaft sich konzentrieren. Die beiden Länder werden im März 2016 in Malaysia bei dem Treffen der UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft FAO diese Zusammenarbeitsplanungen weiter erörtern. Vukte Minister Marwan Hincu. Der Palestinan Shishabot Shafter in Indonesien, Faris Mehdawi, urdikte die Behauptung vom Präsidenten Joko Widodo über den Frieden im Nahen Osten und über die Unterstützung für die palästinensische Unabhängigkeit. Die Behauptung wurde bei der Gipfelkonferenz in den USA herausgegeben. Botschafter Mehdawi ist der Meinung, dass Jokowis Behauptung die USA an ihre Verpflichtung erinnere, den Frieden zwischen Israel und Palästina zu schaffen und die Fragen in Jerusalem zu lösen. Faris Mehdawi sagte, dass Präsident Joko Widodo seit jahrelang die Verpflichtung zeige, die Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes zu unterstützen. Die indonesische Regierung habe seit der Regierungszeit des Präsidenten Sukarno die beständige Unterstützung für die palästinensische Unabhängigkeit gezeigt, fügte Mehdawi hinzu. Der Gouverneur von Aceh, Zaini Abdullah, lud am Donnerstag in Banda Aceh den indonesischen Verteidigungsminister Ria Mizar Riakudu zum Abendessen ein. Bei dem Abendessen rief Minister Riakudu alle Seiten in Aceh auf, den Frieden in Aceh zu erhalten, damit das Leben der Bürger von Aceh besser sein wird. Den Frieden in Aceh zu erhalten, müssen alle Elemente in der Aceh-Gemeinschaft starke Freundschaftsbande bilden. Die Freundschaftsbande sei der Schlüssel für den Erfolg, sagte Minister Riakudu weiter. Dank des Friedens seien die Situationen in Aceh besser. Minister Riakudu betonte, die Provinz Aceh könne bessere Leistung und die Fortschritte wie die anderen indonesischen Provinzen erreichen. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya setzt ein Ziel, die Strategien aufzustellen, in diesem Jahr 2 Millionen chinesische Touristen anlocken zu können. Dies teilte Minister Arief Yahya am Donnerstag in Jakarta nach der Verkündigung der Arbeitskultur des Tourismusministeriums der Presse mit. Die indonesische Regierung werde dazu die direkte Flugplanung von China nach Indonesien vermehren, sagte Minister Arief Yahya weiter. Zurzeit erreiche die Zugänglichkeit zwischen Indonesien und China nur 37-40%. Es sei noch niedrig im Vergleich mit der prozentuellen Zugänglichkeit von Thailand, die 80% erreiche. Das indonesische Tourismusministerium habe das Verkehrsministerium schriftlichenweise darum gebeten, mehrere direkten Flugplanungen zu öffnen. Durch die Vermehrung der Zugänglichkeit könne Indonesien die Zahl der ausländischen Touristen steigern. 11 Städte in 11 indonesischen Provinzen seien die potenziellen Märkte des indonesischen Tourismus, fügte Minister Arief Yahya hinzu. Der Leiter des Indonesian Textilien Industrieverbandes, Ade Sudrajat, erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass die indonesische Regierung die freien Handelsverträge mit einigen Ländern demnächst abschließen sollte, den Marktdurchbruch für den indonesischen Textilienexport und den Bekleidungsexport zu fördern. Die in- und ausländischen Investoren warten auf die freien Handelsverträge, die ihnen einen besseren Marktzugang geben wird. Der freie Handelsvertrag oder FTA mit Japan hat die jährliche Produktionsleistung der indonesischen Textilien und Bekleidungsprodukte gesteigert. Ade erklärte weiter, der Marktanteil der indonesischen Textilien und Bekleidungsprodukte in der Europäischen Union und in den USA senke ab, da es noch keine FTA-Verhandlungen mit der EU und den USA gebe. Zurzeit untersuchen noch Indonesien zwei Handelsschemas, und zwar den umfassenden wirtschaftlichen Partnerschaftsvertrag CEPA mit der Europäischen Union und die Transpazifische Partnerschaft TPP mit den USA. Indonesien werde im Jahre 2025 den Export bis 17,8 Milliarden US-Dollar steigern und 2,3 Millionen Arbeiter anstellen, wenn Indonesien mit dem umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaftsvertrag RCEP sich zusammenschließen würde, sagte Ade Sudrajat weiter. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.193,89 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.812,12 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.408 Rupiah. Unun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 89%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Spannungen auf der Südchina See eskalieren. Die Spannungen als die Folge des Konfliktes der Südchina See lassen noch nicht nach. Ein neues Problem entsteht sogar, als China auf einer der Inselgruppe Paracel eine Flugabwehrrakete stationiert. China, die Philippinen und die USA streiten sich um die Inselgruppe Paracel. China hat offenbar Flugabwehrraketen auf eine Insel gebracht, die von Taiwan und Vietnam beansprucht wird. Die USA befürchten eine zunehmende Militarisierung der Region. Die Insel wird auch von Taiwan und Vietnam beansprucht. Die USA hatten die chinesische Politik im Südchinesischen Meer bereits mehrfach kritisiert und Kriegsschiffe, die an den von China hier gebauten künstlichen Inseln vorbeifahren lassen. Das hatte Peking empört und die ASEAN-Staaten zum Widerstand gegen die Volksrepublik ermuntert. Der chinesische Außenminister Wang Yi warf den Medien vor, die Angelegenheit aufzubauschen. Er wies darauf hin, China baue Leuchttürme, Wetterstationen sowie Rettungs- und Schutzeinrichtungen für Fischer. Als größter Küstenstaat im Südchinesischen Meer habe China viel getan, um der internationalen Gemeinschaft öffentliche Güter zur Verfügung zu stellen. Der Bau militärischer Infrastruktur stimme mit dem internationalen Recht auf Selbstverteidigung und Schutz überein. Die Philippinen erklärten, diese jüngste Entwicklung erhöhe die regionalen Spannungen. Der Befehlshaber des US-Pazifik-Kommandos, Harry B. Harris Jr., sagte, es sei ihm nicht möglich, die Berichte zu bestätigen. Allerdings mache ihn die Sache schwer besorgt. Wenn Raketen da sein sollten, könnte das ein Hinweis einer Militarisierung des Südchinesischen Meers in einer Weise sein, von der der chinesische Präsident Xi gesagt hatte, er würde es nicht so machen. Die australische Außenministerin Julie Bishop sagte, wie die USA spreche auch Australien China nicht das Souveränitätsrecht ab. Australien begrüße die Aussage des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, nach der es sein Land nicht beabsichtigte, diese Inseln zu militarisieren. Taiwan und China beanspruchen fast das gesamte 3,5 Millionen Quadratkilometer große Südchinesische Meer für sich, darunter auch die Paracel-Gruppe. Vietnam und die Philippinen haben ebenfalls Ansprüche angemeldet. In kleinerem Ausmaß stellen auch Brunei und Malaysia Forderungen. Das Meer ist unter anderem deshalb wichtig, weil unter ihm viele Bodensätze vermutet werden und wichtige Schifffahrtsrouten hindurchführen. Chinas Territorialansprüche waren auch ein Hauptthema eines Gipfels von US-Präsident Barack Obama und den 10 Mitgliedstaaten des südostasiatischen ASEAN-Bündnisses in Kalifornien. Die Teilnehmer forderten eine friedliche Lösung anhaltender Streitigkeiten um Inseln und Gewässer in der Region. Obama sagte, die Dispute müssten mit rechtlichen Mitteln gelöst werden. Soweit Kommentar.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige Ereignisse fanden am 19. Februar statt. Wir beginnen mit dem 19. Februar 1945, wo der Krieg Iwo Jima begann. Die USA hielten die Insel Iwo Jima im Süden Japans als Schlüssel zum Gewinnen des Pazifischen Krieges. Diese Insel musste erobert werden, um der Stützpunkt der Flugzeuge zu werden, die das Land Japans bombardieren wollten. Der Krieg zwischen der Truppe der USA und Japan brach schließlich am 19. Februar 1945 aus. Dieser Krieg fand bis März 1945 statt. Dieser Krieg war einer der blutigsten Kriege in der Geschichte des Pazifischen Krieges. In diesem Krieg ist es der USA gelungen, die Insel Iwo Jima, darunter Flughafen in dieser Insel, erobern. Wir kommen nun zum 19. Februar 1985, wo William J. Schroeder der erste Patient des Kunstherzes wurde. Das Kunstwerk ist mit dem Namen Jarvik 7 bekannt und wurde vom Dr. Robert Jarvik entworfen. Er ist der US-amerikanische Arzt. Jarvik 7 wurde entworfen, um das Herz der Menschen funktioniert werden zu können. William Schroeder ist am 6. August 1986 an Lungenentzündung gestorben. Am 19. Februar 1986 schoss die Sowjetunion die Luftraumstation Mir. Die Mir war eine von der Sowjetunion erbaute bemannte Raumstation, die von 1986 bis zu ihrem kontrollierten Absturz 2001 die Erde umkreiste. Nachdem die Mir in den ersten Jahren nur von der Sowjetunion und den mit ihr verbundenen Staaten genutzt wurde, betrieb sie die russische Raumfahrtagentur Roskosmos nach dem politischen Umbruch im Ostblock weiter und öffnete sie auch für westliche Staaten und deren Raumfahrtagenturen. Die Raumstation Mir war zu ihrer Zeit das größte künstliche Objekt im Erdorbit und gilt mit dem Sputnik-Satelliten 1957 und Yuri Gagarins S-Flug 1961 als größter Erfolg der sowjetischen Raumfahrt. In ihrer 15-jährigen Geschichte umrundete die ursprünglich nur für eine Lebensdauer von 7 Jahren ausgelegte Station die Erde mehr als 86 Mal in einer Höhe von 390 Kilometern über der Erdoberfläche. Die Liste bemannter Missionen zur Raumstation Mir enthält eine Beschreibung aller bemannten Raumflüge, die Raumfahrer mit einem der Soyuz-Raumschiffe oder einem der Space Shuttles zur Station brachte. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Im Blickpunkt zum Thema Ernennung der Gewinner der gleichzeitigen Wahlen der Regionenleiter. Die gleichzeitigen Wahlen der Gouverneur, Bezirksleiter und Bürgermeister 2015 wurden in 32 Provinzen von der Regierung in drei Phasen durchgeführt. Die gewählten Gouverneure wurden am 12. Februar im Merdeka Palace in Jakarta von Präsident Joko Widodo ernannt. Die gewählten Bezirksleiter und Bürgermeister wurden am 16. und 17. Februar in jeweiligen Provinzen ernannt. Zuvor hoffte Präsident Joko Widodo, dass er auch die gewählten Bezirksleiter und Bürgermeister im Merdeka Palace ernennen kann. Aufgrund des Gesetzes Nummer 8 von 2015 über die Wahl der Gouverneure, Bezirksleiter und Bürgermeister sollten sie aber vom Gouverneur in der Hauptstadt der Provinz ernannt werden. Dies bedeutet, wenn der Gouverneur von Präsident ernannt worden ist, hat der Gouverneur das Recht, um die gewählten Bezirksleiter und Bürgermeister zu ernennen. Angesichts einiger Konflikte dieser gleichzeitigen Wahlen könnten die gewählten Regionenleiter nicht gemeinsam ernannt werden, da das Ergebnis der Wahlen von ihnen vor Verfassungsgericht gebracht werde. Dadurch würden sie möglicherweise im nächsten Monat oder im nächsten Juni ernannt werden, da die Amtszeit einiger Regionenleiter erst im nächsten Juni beenden werde. Das sagte der indonesische Innenminister Cahyo Kumolo in Jakarta. Inzwischen erklärte der Kabinettssekretär Pramono Anung, dass das Innenministerium den Brief über die Planung der Ernennung in zweiten Woche dieses Monats gesiegt habe. Der Gouverneur, der die Lösung seines Problems im Verfassungsgericht habe, sei der Gouverneur von Zentral Kalimantan. Nach der Ernennung wurden die gewählten Bezirksleiter und Bürgermeister von Präsident Joko Widodo zum Merdeka Palace in Jakarta eingeladen werden, um eine neue Synergie zwischen der Zentralregierung und der Regionenregierung zu bilden. Dies diene dazu, die neuen gewählten und ernannten Bezirksleiter und Bürgermeister zu fördern, um die Vision, die über die Hauptpriorität der Regierung viel zu wissen, sagte Pramono Anung weiter. Andererseits ruft der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla die ernannten Regionenleiter auf, die Struktur und das System zu verbessern. Sie sollten ebenso ernsthaft arbeiten, um die Regionen aufgrund der Maßnahmen der Provinz- und Zentralregierung zu bauen. Die Bezirksleiter und Bürgermeister sollten auch die Nutzung des Budgets sparen. Vizepräsident Yusuf Kalla fordert ebenso die Gouverneure als Vertreter der Zentralregierung in Regionen auf, um verschiedene Änderungen in Regionen aufgrund der Maßnahmen der Zentralregierung zu machen. Das war Im Blickpunkt.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küchenkunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Tradition Ngelawar auf der Gottesinsel Bali vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Kuchlihatan di Bali Nation dan Hindustisen Feiertag Galungan erwit alle zwei hundert Zehntage als Gewinn des Tages des Dharma, des Tages an dem gegen Adharma der Bosheit gekämpft wird, gefeiert. Dabei werden einige Rituale in der Durchführung des Galungan Feiertages ausgeübt. Eines davon ist der Panampahan Tag. Der Panampahan Tag fand einen Tag vor dem Galungan Tag statt. Anlässlich dieses Feiertages stellen die Balinesen den Penjor, einen hohen Bambuspfahl, die mit Kokosnussblättern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen und weiß- und gelben Tüchern verziert ist. Die Herstellung von Penjor ist die Äußerung des Dankens für Gottes Gnade. Zuhörer, der Begriff Panampahan ist dem Wort Nampah, das bedeutet Schlachten eines Tieres entnommen. Dieses geschlachtete Tier wird dann gekocht. Am Panampahan-Tag werden neben dem Aufstellen des Penjor auch verschiedene Tiere, wie unter anderem Schweine, Enten und Kühe, gewöhnlich in jedem Dorf geschlachtet. Diese gemeinsame Schlachtung wird Mepatung genannt und ist billiger im Vergleich zum Kauf des Fleisches auf dem traditionellen Markt. Weit vor diesem Panampahan-Tag sparen die Balinesen Geld, um die schlachtenden Tiere gemeinsam zu kaufen. Das Fleisch der geschlachten Tiere wird in verschiedenen Menüs gekocht. Eines davon heißt Lawar. Lawar ist eine Speise, die aus Gemüse und geschnittenem Fleisch, wie unter anderem Schweinfleisch, Schildkrötenfleisch, Enten- und Hühnerfleisch besteht. Es wird mit verschiedenen Knollen und Gemüse, wie langen grünen Bohnen, jungen Kokosnüssen, jungen Papayas und geraspelten Kokosnüssen zubereitet. Lawar wird in verschiedenen Varianten, wie zum Beispiel mit dem Schwein gekocht, und dann nennt sich die Speise Lawar Babi, also Lawar mit Schwein. Das Lawar zubereiten vor dem Hindustischen Feiertag Galungan wird die Tradition Lawar genannt. Einen Tag vor dem Galungan bereiten die Frauen die Zutaten für Lawar vor. Die Männer bereiten sich darauf vor, die Tiere zu schlachten. Die Tiere werden gewöhnlich am Morgen geschlachtet, damit dann, wenn die Sonne scheint, das Fleisch an die Bevölkerung verteilt werden kann. Die Frauen kochen dann dieses Fleisch, um es zum Galungan-Tag zu opfern. Als Opferware wird Lawar von der Bevölkerung gemeinsam genossen. Lawar wird auch an die Nachbarn und Verwandten verteilt. Die Tradition des Verteilens dieser Lawar-Speise am Galungan-Tag ist auch unter dem Namen Ngejot bekannt. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über die Ngelawar Tradition. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir Sie über den Nutzen der pflanzlichen Medizin, des Krautheilmittels Jamu für die Gesundheit. Der Beitrag wird von Sri Unen übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Jamu ist ein traditionelles Medikament aus Indonesien. Es ist als Krautmedikament bekannt und wird von Naturstoffen aus einigen Pflanzenteilen wie Wurzel, Blätter, Stabhaut und Obst hergestellt. Jamu schmeckt bitter, sodass es mit Süßstoff zu sich genommen wird, um diesen Geschmack zu reduzieren. Normalerweise nimmt man Jamu mit Honig oder Wein zu sich. Der Wein dient nicht nur dazu, den bitteren Geschmack zu reduzieren, sondern auch den Körper zu erwärmen. Die Jamu-Verkäuferin Asi hat dazu erklärt, dass sie das Jamu aus Tamarin-Kurkuma-Extrakt, gemaksloses Kurkuma, der Temulawak Heilpflanze und Kencur Reis herstelle und verkaufe. Liebe Hörerinnen und Hörer, das traditionelle Jamu besteht aus verschiedenen Naturstoffen wie Pflanzen. Diese Heilpflanzen werden zu Jamu-Extrakt oder Getränk verarbeitet, um die Gesundheit zu pflegen und den Körper zu erwärmen. Asih zufolge haben alle Jamu-Arten einen eigenen Nutzen. Das Tamarine Kurkuma Jamu diene zum Beispiel dazu, die Blutbahn im Körper zu beschleunigen und für Frauen bei der Menstruation den Geruch verschwinden zu lassen. Das Sirihblatt fungiert als Antibiotikum, um die Geschwüre im Mund zu heilen, vor allem für Raucher. Die Heilpflanze Temulawak können Leberkrankheiten heilen und den Essenappetit anregen, sagte Asi weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Verkauf der Jamu-Arten ist Abwechslung reich je nach Jamu-Verkäufern. Dies ist auch entsprechend der Nachfrage und dem Willen der Kunden abhängig. Aus ihrer Erfahrung können die Jamu-Verkäufer herausfinden, welche Jamu-Arten bei ihren Kunden sehr beliebt sind. Bei der Jamu-Herstellung wird das Jamu manchmal mit den Süßstoffen wie Zucker oder Candiszucker in Form großer Kristalle oder Steine vermischt. Eigentlich entspricht die Nutzung der künstlichen Süßstoffe bei der Jamu-Herstellung nicht der vorhandenen Verordnung und dem Ziel als Jamu für die Gesundheit des Körpers. Das Jamu sollte nicht willkürlich in Indonesien zirkulieren. Das Gesundheitsministerium erforscht nun durch die Behörde für Forschung der Heilpflanzen und der traditionellen Medikamente den Nutzen aller Heilpflanzen für die Jamu-Herstellung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens. Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Via Fallen mit dem Titel Cinta Sehidup Semati oder auf Deutsch Unzertrennliche Liebe. Gute Unterhaltung. Dosa.
Amin ya Allah.
Walau sering
Liebe Zuhörer, Maulida Octavia Nenman via Valen ist am 1. Oktober 1990 in Surabaya aus Java geboren. Sie ist eine Dangdut-Sängerin in Indonesien. Via begann ihre Karriere als Sängerin seit in der Grundschule. Anfang hat sie als Hobby gesungen. In der Mittelschule gründete sie eine Musikgruppe zusammen mit ihren Freunden. Im Jahre 2015 veröffentlichte sie danach das erste Album, dem Titel Selingkuh oder auf Deutsch Betrügen. Die Lieder von Via Valen haben eine Mischung zwischen Dangdut und Popmusik. Sie ist bei vielen Dangdut-Musikliebhabern in Indonesien beliebt. Liebe Zuhörer, bevor wir Via Valen in der Musikindustrie weiter kennenlernen, hören wir ein Lied mit dem Titel Selingkuh oder auf Deutsch Betrügen. Viel Spaß beim Zuhören.
Kau minta maaf padaku. Aku ingin engkau pergi dalam hidupku tanpa dirimu. Tapi ku tak rela meninggalkan dirimu, sayang.
Liebe Zuhörer, Via Valen gehört zu der Neulinger Indonesian Musikindustrie. Via Valen hat die Fansgruppe namens Vianisti in verschiedenen Städten in Indonesien. Bei ihrer Aufführung singt sie manchmal auch die Koplo-Pop-Lieder, die bei dem Publikum sehr beliebt sind. Man nennt sie in Ostjava Ratu Pop Koplo oder auf Deutsch die Pop Koplo Königin. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Via Valen, Istimewa oder auf Deutsch Spezielle und Angin Malam oder auf Deutsch Nachwind. Auf Wiederhören.
Kita kembali meluncur di kawasan Kota Banjar. Rosta, cantiknya Jawa Timur lagi, saudara. Masih bersama The Rosta, Via Valen.
Menawan istimewa.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.